Boah.
Und die Furcht wächst in der Nacht, gar kein Auge zugemacht. Die Rücken nass, die Hände klamm. Alle haben Angst. Weißt du, woraus das ist?
Rammstein, natürlich. Ja, Rammstein.
Angst vorm schwarzen Mann.
Angst vorm schwarzen Mann.
Ja, ich fand, das passt so.
Ja, passt auch zum Thema.
Ja. Und so ein bisschen.
Und was war das für ein komisches...
Schon mal gleich wisst, worum das hier heute Morgen geht.
Was hast du für ein
keine
komisches
fröhliche Begrüßung,
nee,
keine Pimmelbrötchen, nix hier ran an Fein.
Was hast du für eine komische, für so einen Alarm da gehabt? So ein
ja, ne? Das nennt sich, glaube ich, Sci-Fi oder
ja,
ich habe keine Ahnung.
Mach nochmal.
Digital.
Mach nochmal. Okay, R2D2, oh, mach aus. Komm, bitte, wir wollen, dass die Leute... Tut mir leid, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht aus dem Bett gefallen.
Und ja, ich habe irgendwas... Ich habe überlegt, irgendwas, was so ein bisschen gefährlich klingt oder unbekannt. Oder, damit ich die Leute so ein bisschen auf das Thema einstimmen, aber dass sie wissen, sie sind bei uns in guten Händen.
Echt?
Ja. Ja.
Traut keinem Psychologen. Traut ihn nicht.
Gut. So. Morgen, ihr Lieben, Sonntagmorgen.
Dann ist die Frau Fröhlich, ne?
Ja.
Die tut nur so. Ich glaube mir, ich sehe sie vor mir. Die tut, du tust nur so.
Und was ist das in meinem Gesicht?
Ein Lächeln, ja?
Ja, siehst du.
Ja, sie lächelt.
Bin gut
sogar
gelaunt.
Hm, ja, schön.
Prima.
Ja, noch.
Ja.
So, wie kriege ich jetzt sein Tablett da ans Mikrofon
vorbei? Ja, das knall ich jetzt wieder den Zuhörern
also,
um die Ohren.
Leute, macht die Ohren zu. Und
ja.
Ich habe gesagt, doch. Mach die Ohren.
Ja, das nehme ich das Flaumus und das Pimmelbrötchen drauf.
Ja.
Ja.
Hm, und ich esse ganz brav, esse ich einen wunderbaren Holsteiner Kocks.
Zu deinem Käse?
Natürlich.
Hm, auch gut.
So. Erzähl weiter, ich muss einen Appelstrang.
Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja diesen kranken Mann wieder. Der war schwerst krank.
Naja, jetzt wirst du irgendwie, nee. Das ist jetzt ironisch.
Ja.
Ich war schwer krank. Ich wurde nochmal geimpft, so das vierte Mal.
Ja.
Und dann gleichzeitig auch noch mit Grippe. Hört ihr? So krank.
Ne?
Die wirkt schon, die Grippe. Nein, und mir ging es eigentlich, wann war das, am Donnerstag oder Freitag?
Freitag, glaube ich. Donnerstag bist du geimpft worden und Freitag.
Ja, so genau.
Ja, genau.
Und mir ging es nach der Impfung, ist mir richtig pretty und alles gut und auch alles schön. Und dann am Freitag, echt. Ich meine, es ist logisch, das Immunsystem muss ja auch irgendwie ein bisschen in Schwung gebracht werden, aber doch nicht gleich so toll. Oh, und dann kalte Hände, kalte Füße und aua hier und aua da. Alles im Männerrahmen. So. Ne?
Also Männergrippe, alles gut.
Ja, ganz schlimm.
Schlimmste Grippe ever. Ich finde das so niedlich.
Ja.
Ich weiß nicht, warum Männer so besonders niedlich sind, wenn sie krank sind. Die leiden, ist es so niedlich.
Du schrubbelst, ich höre es, weil ich nämlich im Kopfhörer aufhöre, du schrubbelst mit deinem Tablett am Mikrofon.
Ja,
ich muss noch mal so ein bisschen, weil einige gehört das nicht, aber ich höre das. So, jetzt ist schick. Ja, ich habe gelitten ein bisschen, aber heute ist wieder gut. Und heute werde ich auch, glaube ich, nachher wieder ein kleines Läufchen. Das hat mir gefehlt. Also, nee.
Der Kleine muss draußen spielen,
ich,
ja?
Der muss an die frische Luft, sonst ist er unglücklich.
Ja, unniedlich.
Ja,
Mensch.
So, okay,
das
dann war das.
So ein bisschen so, ne?
Hm.
So, wie das hier so war die letzten Tage. Ja. So, was gibt's noch Neues zu berichten? Dann haben wir überlegt, welches Thema wir heute mal machen.
Mhm.
Und dann hat Tilly mir erzählt, dass er ein Buch gelesen hat oder Buch liest.
Ja, der kann sogar Bücher lesen.
Der kann sogar lesen?
Der kann sogar lesen.
Mhm. Ja.
Und mit vollem Mund sprechen.
Das kann er auch. Mhm. Das machst du schon ziemlich gut.
Danke.
Na?
Holsteiner Kocks, mein Lieblingsapfel. Mhm. Annikas Lieblingsapfel auch. So geil. Und jetzt, die müssen ein bisschen nageln, aber jetzt haben die schon eine Qualität, wo die nicht nur sauer sind, sondern also auch richtig. Mh. Ja.
Mhm.
Ja, ich habe ein Buch gelesen von Achim Peters. Achim Peters ist ein deutscher Neurologe und Wissenschaftler, der recht, richtig tolle Bücher geschrieben hat. Kompliziert, Leute. Also wenn, also der schreibt auch ganz, ganz zwischendurch auch ganz normal, aber dann, wenn er anfängt da mit seinen komischen Hormonen und mit seinen wie, was, wo im Gehirn, was, wie wirkt, da muss man sich warm anziehen. Also da muss ich zugeben, da habe ich auch ganz großzügig mal überlesen. Aber das Buch, was ich gerade lese, ist schon ein bisschen älter, von, ich glaube von 2018, heißt Unsicherheit.
Mhm.
Und Unsicherheit, da schreibt er, dass also die Unsicherheit schon 2018 unser Gehirn und unser Verhalten und unsere Psyche extrem negativ auch beeinflusst.
Mhm.
Das heißt, jetzt mal wirklich ganz einfach ausgedrückt, unser Gehirn liebt Gewohnheiten, unser Gehirn liebt eine gewisse Routine. Und es kann durchaus zwischendurch natürlich mal wieder ein bisschen aufregend werden. Und wenn du was Neues lernst, eine neue Herausforderung, dann fällt es auch entsprechend hoch. Dann kommen auch die Stresshormone im positiven Sinne auch zum Einsatz. Da wirst du wacher, da hast du mehr Energie, da geht's also los. Dann bist du ganz konzentriert, wenn du einen Vortrag halten musst oder irgendwas Neues passiert. Aber dann fährst du auch wieder runter. Das heißt, dann kommst du, das nennt der Habituation, also dann gewöhnt sich dein Gehirn an die Situation auch ein bisschen. Dann kannst du auch klar und super denken und dann fährst du wieder runter und bist nachher wieder auf dem ganz normalen Stresslevel, den du auch sonst normal hast, also der nicht krankhaft ist. So. Und das ist eben der Punkt, in dem Moment, wo du unter Dauerstress leidest und wo dein Gehirn letztendlich auch nie richtig runterfahren kann, weil es immer das Gefühl hat, es ist was Bedrohliches, ich muss ganz wach sein, ich muss alert sein, ich muss auch ganz viel Energie haben, um diese Situation und um die Lebenssituation zu bewältigen, dann, Leute, dann wird's gefährlich, weil dann wird's auch in, geht's in Richtung Krankheit, Stichwort Burnout und Stichwort, dass eben Dauerstress auch aufs Herz wirkt und auch aufs Gehirn wirkt, Richtung Schlaganfall, Richtung Herzinfarkt, dann wird's gefährlich, so. Und das beschäftigt mich gerade sehr.
Ja, und da haben wir uns, weil Tilly mir von dem Buch erzählt hat, haben wir uns dann auch drüber unterhalten, so über die momentane Situation, dass im Moment auch psychische Erkrankungen, die psychischen Erkrankungen ansteigen. War ja eigentlich schon nach Corona so ein bisschen, aber das tun sie immer noch. Ja. Was ja irgendwie auch klar ist durch die Situation.
Wollt ihr eine Zahl haben? Also WHO hat jedenfalls nach Corona schon mal vorübergehend Angststörung als ist die Störung, also pathologische Krankheit, dann die Störung, die noch weit verbreiter ist als Depression.
Tilly, langsam.
Oh, langsam. Okay. Mhm. Ah, ich luziere, ne? Mhm.
Nee, du sappelst dann so schnell, dass du dich verhedderst.
Tue ich? Okay, ja. Immer mal langsam.
Genau.
Ich bin, ja.
Erzähl, also die WHO. Na,
die WHO hat, ich glaube, 2021 eine Statistik rausgebracht, wonach nach Corona die Angsterkrankungen bis zu 25% erhöht sind, weltweit. Und Angsterkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen nach Depressionen. Manchmal treten ja auch zusammen auf, aber Angst ist eigentlich im Moment die Krankheit schlechthin in der Psychiatrie.
Also eine Angsterkrankung, Angst an sich. Ist ja erstmal ein Gefühl.
Oh ja, genau.
Das ist ja keine Krankheit.
Nein, nee.
Und wir haben diesen Podcast eben genannt, warum Angst? Weil ich das Gefühl habe, oder wir auch das Gefühl haben, dass es immer darum geht, so schnell wie möglich alle Angst loszuwerden. Das ist aber nicht der Sinn von Angst. Also Angst hat ja auch gute Seiten, soweit man das bei Angst sagen kann. Aber sie soll uns ja warnen. Ja. Es gibt ja Ängste, die sehr real sind und die uns wie ein, die Angst funktioniert wie ein Warnsignal. Also wenn du nachts durch den Park gibst und du hörst das leise Brummeln, weißt du, hinter dem Gebüsch kann ein Säbelzahntiger lauern, also gehst du schnell durch den Park oder läufst wieder zurück. Ja. Und das ist eine ganz reale Angst.
Du warst von.
Ne?
Ja, das passiert mir täglich, wenn ich nachher durch die Gegend laufe.
Ja, der Säbelzahntiger. Der Säbelzahntiger. Aber ich denke, dass das wirklich evolutionär auch verankert ist. Natürlich. Dass man natürlich bei bestimmten Situationen vorsichtig ist. So, dass man versucht, Geräusche einzuordnen. Dass man manchmal auch nicht gut schläft, wenn man versucht zu horchen. Wenn zum Beispiel die Kinder sind einfach noch nicht zu Hause. Obwohl du gesagt hast, Sohnemann, du bist um 10 zu Hause, es wird 10:30, es wird 11. Natürlich kannst du nicht schlafen, weil du dir Gedanken machst und der Kerl kommt nicht an den Laden. Dann hast du Angst um dein Kind, du kannst nicht schlafen und schon geht's los. Wenn er dann kommt, kannst du vor Erleichterung Theater machen, noch ein Bier aufmachen oder ihn ausschimpfen oder das Handy wegnehmen. Macht er das aber jede Nacht und immer wieder und hält sich überhaupt nicht an Regeln, dann droht natürlich auch bei dir als Eltern irgendwann, dass dein Level immer abends schon hochgeht.
Oder du habituierst, du gewöhnst dich dann und sagst, der Kerl, der ist eben, 16, 15, 17, irgendwie so, das ist Pubertät, das war bei mir früher vielleicht so ähnlich und ich weiß, der ist mit anderen Leuten, die ich auch kenne, unterwegs, dem passiert nichts und das ist halt so, da muss er durch und da muss auch ich durch. Das ja, wäre eine Möglichkeit.
Die meisten Leute, die ich kenne, haben damit Schwierigkeiten. Also egal wie das ist, du bist immer noch dein Baby.
Ist also, es. Ja, aber natürlich. Ich meine jetzt schon mal, ne, wie du das anders deuten kannst, wenn du weißt, ja, du kannst die Situation nicht ändern, der ist so. Du bist aber auch sicher, dass er in guten Händen, guter Begleitung ist. Stichwort ja, Reframing.
Weißt du das?
Ja, wenn du es nicht weißt, dann ist es ein Problem.
Eben.
Ja. Aber angenommen, du weißt es, dann kannst du es reframen, sondern dann wäre das, dann nimmst du die Situation.
Genau, da haben wir ja vor 2 Wochen oder so auch schon drüber gesprochen.
In einen anderen Rahmen und dann ist die Angst zumindest weniger.
Ja, oder man hält sie zumindest aus. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass es völlig normal ist, dass es diese Peaks, diese Angst dann gibt und dass sie eben wieder runtergeht, wenn der Kerl dann endlich seinen Hintern mal nach Hause schiebt. Aber wenn die Angst dann bleibt, einfach generell, weil auch sonst der Stress groß ist und vielleicht in der Familie sowieso Stress ist und die jüngere Tochter oder der jüngere Bruder oder was weiß ich, guckt sich das ab und macht schon mit seinen 13 genau den gleichen Müll oder mit seinen 8 fängt er auch schon an, dummes Zeug zu erzählen oder sowas und guckt sich da einiges ab und dann geht der Stresslevel immer höher, die Angst steigt immer höher und das ist nicht gerade gesund.
Nee, und du kommst dann nicht runter und das wird dann chronisch und dann entsteht tatsächlich eine Angsterkrankung. Und
oder psychosomatische Störung.
Oder beides, genau.
So. Irgendwas, Kopfschmerz, Dauerkopfschmerz, Dauerverspannung, Schulter, Rückenbereich.
Genau.
Toll.
Also ja, das ist...
Siehst du, und deshalb sage ich immer, Kinder sind an allem schuld.
Ach so. Deswegen haben wir beide so viele, ne? Jo,
damit wir, das ist so
Kindermann, gemein. Das wäre ein geiler Titel, ne? Kindermann an allem schuld. Oh, da würden uns aber schön die Supermodis auf dem...
Oha. Na, berechtigterweise.
Ja, nein. Wir beide, Annika und ich, haben uns ja ganz bewusst, als wir zusammenkamen, ganz klar dafür entschieden, keine Kinder zu bekommen. Mhm. Nicht, weil wir nicht Kinder nicht mögen,
ja,
und weil wir keine schlechten oder keine guten Eltern werden. Ich glaube, die hätten viel Spaß mit uns. Aber einfach unser Lebensentwurf war damals und heute anders. Das heißt, wir haben viel mit uns zu tun und mit dem, wir wollen flexibel bleiben, wir wollen Maximum an Freiheit haben, so. Und das ist schon eine wichtige Sache, dass wir beide, deswegen sind wir auch so ewig zusammen, mit dem Punkt, dass wir wissen, nee, das ohne Risse und Dimons, also es kommt doch nie der Moment, oder?
Nein.
Sag mal ehrlich, kommt der?
Nein, ist nie gekommen.
Wir haben viele Freunde mit vielen Kindern.
Ja,
und ich mag die Geschichten auch und so, aber...
Ja, aber ich finde das auch toll, wenn man die Kinder dann wieder abgeben kann und so. Alles gut. Nein, ich wusste einfach, ich wollte einfach berufstätig sein. Ich wollte reisen. Und ich war so egoistisch, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht mein dieses Leben aufgeben, um mich dann nur um Kinder zu kümmern. Denn in meiner Vorstellung muss man sich um Kinder kümmern. Ein Kind zu produzieren und dann eine Nanny zu geben, finde ich irgendwie... Mach ja praktisch ein, aber ist nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Ich wäre gerne mit den Kindern zusammengeblieben und hätte gerne die aufwachsen gesehen und hätte denen alles Mögliche beigebracht und so weiter. Aber ich hätte ungerne gleichzeitig auf vieles verzichtet, was ich gerne getan habe. Und ich habe gewusst, dass früher oder später wäre ich dann zickig geworden. Und das hätte ich keinem Kind zugemutet.
Und mir auch nicht.
Ich habe ja im Theater hatten wir ja Kindergruppen und ich weiß nicht was. Und
da warst du ganz süß mit.
Oh, ich habe ja gern mit Kindern gearbeitet. Ich fand das toll. Das macht mir bis heute Riesenspaß. Aber,
hast du nicht auch so musikalische Früherziehung
oder
so was mit Kindern gemacht? Ja, süß. Och Mensch, könnt ihr euch vorstellen, Annika mit den kleinen, kleinen Mäusen denn
da? Ja, da habe ich die Sonnenblume und die Tulpe dargestellt. Ja, und die Bienen und Flöte und hast nicht gesehen. Herrlich, wunderbar.
Ja, ja.
Ich bin ja selber gern Kind, also hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Nicht. Nee.
Und deshalb war das eigentlich, aber ich denke manchmal, das sollten sich mehr Menschen ab und zu mal überlegen, ob sie wirklich ein Kind haben oder aus welchen Gründen eigentlich. Mhm. Wie sind wir jetzt auf die Kinder gekommen, wenn wir bei Angst waren? Ich weiß es auch nicht mehr.
Weil du hast die Situation, so ein Mann kommt nicht nach Hause. So.
Ja, als Beispiel.
Ja. Ne? Also Elternsein hat immer mit Angstbewältigung zu tun, natürlich.
Ständig, natürlich hast du ja Angst um deine Kids. Ne? Weil das ist für mich so ein Gebiet, wo ich das so gut nachvollziehen kann.
Aber wollen wir mal festhalten, Nummer eins, du hast es ja schon gesagt, Angst ist ein Gefühl, was uns in die Wiege gelegt worden ist. Ohne Angst würden wir wahrscheinlich nicht mehr existieren. Weißt du noch, ich erinnere mich da immer dran, wir waren, Annika und ich, ja früher ganz viel auf den Lofoten. Und da gibt es die Berge da auf den Lofoten sind nicht sehr hoch, aber sind extrem steil. Die kommen also direkt aus dem Meer, geht's dann da so richtig hoch mit, weiß ich nicht, 70% Steigung. Und alles sehr bröckelig und komisch. Und da gibt es einen Berg vor dem Ort Rheine, das ist der Rheinebrücken. Und der Rheinebrücken, ich habe Fotos gesehen, die Aussicht von da oben soll fantastisch sein. Und alle sagen dann, oh, da musst du irgendwie hoch. Sau anstrengend, aber es lohnt sich so. Und dann bin ich morgens, ich liebe ja morgens unterwegs zu sein, so im Sonnenaufgang, Morgengrauen bin ich dann dahin. Und dann ging es auch los und es war wirklich super steil. Und das hat vorher wie immer geregnet. Es war alles rutschig und rutschig und rutschig. Ich denke, scheiß drauf, komm, du gehst ja jetzt so, jetzt bist du unterwegs, jetzt machst du das so. Und da kam ich an eine Stelle, wo ich über so eine Felsspalte hüpfen musste. Ich lach nicht, das war scheiße. Und ich stand dann davor und denke so, also die andere Seite konnte ich nicht richtig ein. Ich wusste nicht, wenn ich darüber hüpfe, wo finde ich da halt. Und das war so ganz, ganz glatter Fels. Und da, oh, und ich dann hin und her. Und dann habe ich nach unten geguckt und es ging sowas von steil runter. Ich dachte, wenn du da ins Rutschen kommst, dann war's das. Also da landest du unten irgendwo im Meer. Nee. Und dann habe ich gedacht, so scheiß drauf, du kehrst wieder um. Ja, war ein Versuch, kehrst wieder um. Und das war auch gut so. Und dann habe ich in der morgens früh einen schönen Ausflug auf so eine Insel gemacht mit dem Bötchen. War auch toll. Und dann habe ich den Freund, der uns da auch betreut und dessen Hütte wir da auch hatten, dem habe ich das erzählt und hat gesagt, du hast es vollkommen richtig gemacht. In dem Moment, wo du Angst spürst, und zwar richtig Angst, kehrst du um. Weil auch jedes Jahr, da erzählt, verunglücken wirklich gerade die Touristen natürlich, weil die eben sagen, du, da will ich und da muss ich durch. Und hauen sich der Kopf und andere Sachen denn da kaputt, muss nicht sein. So. Mhm. Das so als mein Beispiel immer noch, wie Angst, wenn ich nicht drauf gehört hätte, es hätte gut gehen können, ich fürchte aber fast nicht. Also, dass Angst eben lebensrettend sein kann.
Ja, natürlich. So. Mhm. Es ist ja auch so ein Instinkt. Also, wenn du Angst hast, bist du ja manchmal sehr wach. Mhm. Und wenn du dann plötzlich ein Geräusch hörst oder eine Tiefe siehst oder irgendetwas, das mahnt dich. Und dann bist du eben vorsichtig und tust das nicht. Deshalb ist es, darüber haben wir ja auch gesprochen, in diesem Buch geht es ja auch darum, wie das ist, wenn man überhaupt keine Angst hat, dass es genauso schlecht ist.
Fearless, ist das nicht dieser Film, den magst du so gerne? Mit wem ist denn noch mit?
Oh.
Oh.
Wie hieß der? Jeff Daniels, glaube ich.
Ja.
Oder so ähnlich.
Fearless, wir gucken nochmal nach.
Nee, dem anderen. Na, ist egal.
Wo jemand überhaupt keine Angst hat und sich überhaupt nicht spürt.
Ja, nach einem Flugzeugunglück glaubt er, ist völlig unverwundbar. Mhm. Und es geht eigentlich um die Bewältigung dieses Traumas. Mhm. Und erst als er wirklich verletzt wird und dann wirklich fast abklappt, da lacht er sich halb kaputt und freut sich, weil er dann wieder merkt, er ist im Leben. Mhm. Weil Angst gehört zu unserem Leben dazu. So.
Und das ist genau der Punkt, worum es mir auch geht. Also Angst in diesem normalen Enttüdelchen, bitte, ne? Also im ganz dicken Tüdel, normalen Sinne, ist sinnvoll und man muss sie nicht bekämpfen. Also man muss sie wahrnehmen, man muss überlegen, warum ist sie jetzt da, was ist gerade hier so los und entsprechend dann auch einordnen. Und wenn die Angst, da kann man gut dieses Worst-Case-Szenario, also den schlimmsten Fall vorstellen, der auftreten könnte, der zu dieser Angst führen könnte, und dann realistisch sich überlegen, ist es möglich oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, und dann mit ein bisschen Glück kannst du sagen, nee, komm, das ist jetzt, ich mache mir viel zu viel Sorgen. Das ist,
Hast du mir das nicht erzählt, dass es so Studien gab im Krankenhaus, wie das da ist, wenn Leute sich auf eine Operation vorbereiten, dass sie das überhaupt nicht gut ist, wenn sie völlig angeschlottert sind, weil sie dann völlig verkrampft sind und nichts richtig wirkt.
Ja, genau.
Oder wenn sie sich überhaupt keine Gedanken machen und hinterher völlig überrascht sind, dass es dann trotzdem wehtut oder irgendwas nicht funktioniert.
Das ist eine alte Studie, aber die finde ich immer noch richtig gut. Also man hat geguckt, wie Menschen vor der Operation, wie unterschiedlich die, wenn die nachher aufwachen, wie unterschiedlich die dann reagieren, je nachdem, wie sie vorher die Situation, die Operation bewerten. Mhm. Also es gibt dann die vollkommen sorglos sind und so, ach, ist egal, kriege ich alles hin. Das gibt die Ängstlichen, die voller Angst sind und und das wird grauenhaft, werde ich nicht überleben. Und dann gibt es so die Mittleren, die haben so ein mittleres Angstniveau im Sinne, ich habe Respekt, glaube auch, dass es hinterher, werde ich ein bisschen malade sein, aber das kriegen wir hin, so. Und es kam tatsächlich raus, die mit dem mittleren Angstniveau, dass die sowohl was ihre Schmerzen, die Schmerzempfindung anging, als auch was die Erholung nach der OP angeht, viel besser drauf waren, als die hyperängstlich waren oder die vollkommen angstlos waren. Das heißt, das Gehirn bereitet und der Körper damit auch, Psychosomatik, bereitet sich dann schon entsprechend drauf vor. Und man weiß, okay, ich hänge hinterher in den Seilen und es wird auch schmerzhaft sein, ich werde Schmerzmedikamente brauchen, bla bla. Aber dann will ich vorangehen. Und diese innere Vorbereitung, diese innere Einstimmung darauf, die ist hilfreich. Und das geht nicht nur für OPs, das gilt, finde ich, für alles. Mhm. Also wenn ich muss am Montag eine Fortbildung geben vor Leuten, die ich noch nicht kenne. Und wenn ich sowas noch nicht so, wenn ich die noch nicht so kenne, bin ich schon immer ein bisschen nervös. Ich habe keine Angst, ich freue mich ja drauf, weil ich mache das gern so Fortbildung. Aber ich bin schon, ich bereite mich jetzt auch schon vor und auch gedanklich. Das ist sinnvoll. Also da ist Angst in diesem niedrigen Maße oder Respekt, würde ich es eher nennen, ist da sinnvoll, weil ich bin dann nicht so luschig und denke, oh, das gehe ich schon hin, sondern ich möchte schon, dass das richtig gut wird, dass die Leute zufrieden sind und ich vor allen Dingen mit mir auch zufrieden bin. Das heißt, auch vor Theaterauftritten und so, es ist immer das berühmte Lampenfieber, habe ich auch. Die ersten 3-4 Sätze auf der Bühne oder vor der Kamera, wenn die dann draußen sind, dann laufe ich richtig rund. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Anlauf.
Mhm. Ja. Und darum gibt es ja diese Übung, dass man den ersten Satz so lange wiederholt, bis er fast automatisch kommt.
Ganz genau.
Aber sonst hast du nämlich manchmal dieses Problem, du kommst auf die Bühne und zack, hast du Leerlauf.
Aber so, und das ist auch schon passiert, das ist das schwarze Loch, das wünsche ich keinem, das ist also richtig,
schrecklich.
Aber nochmal.
Und ich bin ja ein Kandidat für derartigen Lampenfieber. Ich habe ja derartig Lampenfieber früher gehabt.
Und sie ist so gut, Annika ist so gut, auch du bist so lustig. Und du bist so, sie kann sich gut bewegen, kann gut sprechen, also fantastisch, aber deine Nerven liegen blank, ne?
Völlig. Völlig. Es ging gar nicht. Ich weiß nicht, warum.
Aber beim Ballett, also beim Tanzen ja nicht.
Nein.
Es hat immer was mit Sprache zu tun, oder?
Ja.
Also mit Text, den du auch nicht improvisieren kannst, sondern der sollte schon...
Es ist wesentlich besser, wenn ich vor einer Menge reden muss. Das ist ja nicht so schlimm. Da kann ich dann ja nachdenken oder muss mich nicht an irgendwas festhalten. Ich habe immer Angst, und da ist eben die Angst, dass mir der Text nicht einfällt.
Oh ja.
Da habe ich sogar Albträume manchmal von.
Oh ja.
Immer wenn ich dann Theater gespielt habe und ich wusste, dann habe ich immer Angst, habe ich immer diese Träume gehabt, dass ich dann plötzlich da stehe und leer laufe. Oh, ist das schrecklich. absolutes Vakuum da rum.
Ich hab,
gruselig, ne?
Ja, was ich hab, denn? Ich habe immer den gleichen Traum, ohne Scheiß, wenn ich solche Sachen, auch gerade mit Theater, ich habe immer den Traum, ich komme ins Theater und komme dann da unten in die Garderobe rein. Und unten hörst du dann immer über Lautsprecher, was auf der Bühne so los ist. So. Und da hört ihr schon, oh, die fangt schon an zu proben, wie schön. Und das Stück läuft ja auch schon und wunderbar. Und dann kommt dann ein Schauspielkollege runter und sagt, oh, toll, dass du da bist. Komm, husch, du bist gleich dran, ab in die Klamotten und ist gleich dein Auftritt. Ich sag, wir proben doch. Ich kann doch meinen Text noch gar nicht. Bist du mal? Ja, ja, komm, verarsch mich nicht. Komm, mach zu, bist gleich dran. Leute, und ich dann, schnell in die Klamotten. Und ich wach immer auf, kurz bevor ich dann auftrete. Da kann ich die Uhr nachstellen. Da kann ich auch wirklich schon sagen, ah ja, ich kenne dich, du Traum, alles klar, toll. Ne? So, jetzt unpsychologisch, verpiss dich, ich kenne das schon, komm.
Dabei ist Tilly so gut, wenn er improvisieren muss, das ist ja das Witzigste. Mhm. Wenn auf der Bühne irgendwas schief geht oder kaputt geht, da ist man mit dem Sofa zusammengebrochen auf der Bühne.
Nee.
So ehrlich.
Weiß gar nicht, warum.
Na, keine Ahnung. Und
das Einzige, was nachher in der Zeitung stand zu dem Stück, das Stück war langweilig, war es auch, aber als der Deal mit dem Sofa zusammengebrochen ist, da ist das Publikum aufgewacht und da wurde es lustig. Das ist aber das, wenn es live ist. Ne? Mm-hmm. Das ist schon was anderes als Fernsehen, wo du tausendmal dich wieder, nochmal wieder und nochmal wieder. Da ist auch schon wieder dieses Alertsein. Jetzt kommen wir wieder zum Thema. Das heißt, das Gehirn ist hellwach, hat genügend Energie, braucht es dann auch, will es auch haben. Der Grund, weswegen ich unter Stresssituation immer so einen Heißhunger habe. Mhm. Nur mal so nebenbei, um euch das auch zu erklären. Ich glaube, es geht vielen so, dass wenn du unter Stress bist, du musst eine Prüfung und dann ist so eine Tüte Chips oder eine Tüte irgendwas Süßes am liebsten. Bei mir war es früher so Haribo und Co. Die sind in Nuck und nichts weg. Das Gehirn, jetzt komme ich wieder zu Achim Peters, zu dem Wissenschaftler, der sagt, das ist so selbstsüchtig. Selfish Brain ist ein anderes Buch von ihm. Also das eigensüchtige, selbstsüchtige Gehirn. Das sagt Körper, ich brauche ganz viel Glucose. Und zwar richtig viel. Also Schaffran. Und dann haust du auch rein. Und dann, das ist auch mit dem Grund, weswegen Stressesser oftmals noch relativ dünn bleiben. Nur wenn der Stress nachlässt. Und du futterst so weiter wie bisher, dann sagt das Gehirn, nee, vergiss es. Das hauen wir auf die Hüften und auf den Po. Und dann dadurch wirst du nachher dann auch wiederum ein bisschen plüschiger. So. Wie komme ich da jetzt rauf?
Stress.
Achso, unter Stress, ja, genau. Und das ist so ein Punkt. Aber wir halten nochmal fest. Angst ist nichts, was dir peinlich sein soll. Angst ist ein Alarmsignal. Guck nach, wie realistisch ist die Angst. Mach den Worst-Case-Szenario. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? So. Und dann, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, Angst ist ein Teil in deinem Leben. Angst begleitet uns, mal ganz ehrlich, eigentlich täglich. Es gibt immer mal am Tag eine Situation, wo du Bammel hast, wo du Angst hast. Das ist so. Aber du musst einfach sehen, es gibt noch ganz viele andere Teile in meinem Leben, die gut laufen. Ich habe Freunde, eine Beziehung. Mir geht's gesundheitlich hoffentlich einigermaßen gut. So, also mach dir dann, bevor du so in diesen Angst, in die Angstspirale reinkommst, mach dir noch bitte mal klar, was läuft denn wirklich gut. Und wenn du diese Teile, die gut laufen, gegen diesen Angstteil, wenn du das so nebeneinander hältst, dann hast du hoffentlich einen überwiegenderen Teil, einen größeren Teil an Sachen, die gut laufen.
Nun ist es ja so, dass Angst auch öfter das Gefühl von Hilflosigkeit auslöst. Mhm. Und so jemand wie ich, der auch gern Kontrolle hat und der das nicht mag, wenn er sich hilflos fühlt, der möchte natürlich auch angstlos werden. Mhm. Also das bedeutet, oder hat für mich immer bedeutet, ich hatte vor allem möglichen Schiss, aber ich wollte das nicht. Ich wollte nicht vor allem und dauernd irgendwie Angst haben, dass ich irgendwo sitze und mache mir eine halbe Stunde lang Gedanken, wie ich irgendetwas irgendjemandem sage. Mhm. Also habe ich angefangen, genau mich ganz bewusst dafür zu entscheiden, Dinge in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und mit jedem Mal, wo ich das gemacht habe, wurde ich natürlich selbstsicherer und habe gesehen, ist ja eigentlich gar kein Problem. Davor brauchst du keine Angst zu haben. Mhm. Es gibt Dinge, da finde ich, da muss man Angst haben. Ja. Das ist einfach so. Spinnen zum Beispiel gehören eindeutig dazu. Entschuldigung, Leute.
Ja, jetzt hier im Norden, also richtig, diese Monsterspinnen, die gefährlichen, die aber komischerweise immer nur zu Annika kommen. Ja. Also das ist wirklich wahr. Und hättest du Wetten, das gegeben, ich würde dich als Spinnendetektor, als menschlicher Spinnendetektor, du würdest in einem Riesenstudio, würdest du die Einzige sein, die eine Spinne entdecken würde.
Die einzige Spinne entdeckt, ja.
Ich schwör's euch.
Nein, das war jetzt eben ein Witz, aber nein, ernsthaft, das ist so. Ich glaube einfach, dass, oder ich weiß, dass manche Angst für mich einfach auch wichtig ist. Hm. Manche Ängste finde ich total nervig, dass ich zum Beispiel so eine Flugangst habe. Das nervt kolossal. Aber ich habe sie und ich konnte sie, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mit Aufwind und ich weiß nicht was, denn wenn ich viel weiß von irgendwas, dann kann man es besser einordnen.
So ist es.
Trotzdem, wenn ich in dem Ding sitze, ich verliere die Kontrolle, ich habe unter mir erstmal kistenweise gar nichts außer Luft. Leute, das ist nicht meine Welt.
Da könnt ihr noch eine Stunde euch Situation erzählen. Da sind wir irgendwann mal, also Annika ist ganz viel geflogen, vielleicht das auch nochmal, also die ist in ihrem Leben, weil sie ja früher so als Produzentin unterwegs war und die hat so ein Round-the-World-Ticket sich nachher zurechtgeflogen, echt, die ist um die Welt.
Leute, dann, ich war in Alaska, ich war in Neuseeland.
Ja, und in Japan und sowas war sie alleine und das war auch alles ganz toll, aber dann kam ich erzähle das mal einfach für dich, weil du gerade dein Flaumus ist. Dann kam irgendwann auch mal Situation mit einem Fast-Absturz in Paris. Ne?
In Paris, ja.
Wo es fast daneben gegangen wäre. Und ich glaube, das war so ein Auslöser, das gibt es nämlich auch, so ein Auslöser, wo du, glaube ich, so ein magisches Ding nachher gehabt hast, im Sinne von, es ist jetzt so oft gut gegangen mit der Fliegerei. Es könnte aber auch jetzt, vielleicht hast du jetzt dein Glück sozusagen ausgereizt.
Bescheuert. Also ich bin doch wirklich ein Realist. Ich habe mit magischem Denken eigentlich überhaupt nichts am Hut. Wieso habe ich das da bescheuert?
Aber so, und die Kombi aus Kontrollverlust, magisches Denken, ich sage jetzt einfach mal auch, Vater zum Beispiel, Helmut, der ein sehr ängstlicher Mensch war, der zwar nachher auch einmal, zweimal, dreimal geflogen ist.
Echt, so nebenan hat er gesagt, ich gehe nie in den Flieger, die fallen alle runter und dann steigt er in ein Flugzeug.
So. Aber mit mir, und das war nachher
nach süß, Schottland, ne?
Ja, war süß. Aber du bist auch als Kind, bist du mit dieser Bedrohung ja aufgewachsen. Dass du,
ja, trotzdem, das ist, ich mag auch keine Höhen.
Nee, bin nicht ich auch
wirklich
nicht
gerne.
Nee.
Ich meine, das auch in Filmen finde ich das schrecklich, ne?
Ja.
So der Blick oben über die Brüstung oder das ist nicht meins.
Und all das zusammen kann denn dazu führen, aber jetzt wollen wir auch da mal sagen, wir sind ganz viel in unserem Leben schon unterwegs und mit dem Flieger und mit allem Möglichen und es sind auch nachher, als wir nicht mehr geflogen sind, du nicht mehr geflogen bist, sind wir trotzdem ganz viel mit Fern und das war auch gut so in den Norden nach Norwegen. Und
ich ja, Tilly ist dahin geflogen und ich bin mit der Bahn und dem Schiff gefahren.
So. Aber komm, auch oft auch mit der Fähre. Na, egal.
Auch wenn wir nach Wien gefahren sind oder so. Tilly ist geflogen.
Ich fand schön Tilly da. Ja, aber Leute, aber so ist es.
Das tut mir ja leid.
Aber man muss doch auch mal überlegen, was ist jetzt lebensnotwendig? Du bist jetzt keine Managerin, die zu deinen Jobs gehört, durch die Weltgeschichte zu toben. Und
ja, nicht mehr. Also,
nee, musst du nicht mehr. So, also ist es jetzt so lebensnotwendig, so für dich so wichtig, neben fliegen zu wollen, fliegen zu müssen.
Nein.
Wenn es das wäre, dann kenne ich dich, dann würdest du da auch nochmal, oder du würdest, keine Ahnung, dich unter irgendwelchen Tabletten denn da reinsetzen.
Das hat ja auch nicht gewirkt. Das habe ich einmal Geschichte probiert, das ist völlig daneben
kann
gegangen.
Kann nicht angehen. Ja, okay, Geschichte aus unserem Leben. Ne? Wir sind nach Kairo geflogen, ja. Und Annika hatte da schon erhebliche Flugangst und ich habe einen Freund, einen Arzt, und habe gesagt, sag mal, kannst du uns nur für den Flug und nur für den Worst Case, hast du irgendwas zur Entspannung und so? Ja, und da gibt's ein Zeugs, was ich keinen empfehlen kann und auch nicht so aus Lust, aber der hat dann eine kleine Tavor gegeben. Tavor ist ein Benzodiazepin, hochgradig abhängig machend und nur wirklich mit RC-Indikation. Der sagt, okay, also davon irgendwie ein Hauch, ein Viertel und so und dann, wenn es gar nicht mehr geht, ja. Und wir saßen dann, der Flug ging abends und wir saßen noch beim Abendbrot im Hotel, noch ganz schick. und wollten dann vom Hotel direkt zum Flugzeug. Und dann habe ich gesagt, okay, und Annika ging zunehmend schlechter und ist auch gut. Und dann nimmst du jetzt hier die Viertel und dann wirst du eben halt entspannt und dann verfrechte ich schon den Flieger. Ich muss bloß mal eben kurz auf Klo, ich lege dir schon mal die Tablette hin. Dann hat die Maus die Tablette genommen und dazu aber noch, wir haben noch zum Nachtisch irgendwie noch einen Cocktail getrunken oder irgendwas, hat sich da noch Alkohol oben drauf gekippt und schief auf einmal.
Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ne, toll. Und schief auf einmal am Tisch ein, ne? So. Und jetzt bringe ich die, naja, also irgendwie haben wir es schon geschafft, dann zu fliegen und ich habe dich da auch irgendwie reingebracht. Aber erzähl mal die.
Das war, also ich bin ja, ich habe ja sonst keine medizinische Notwendigkeit dafür gehabt. Nein. Das heißt, ich habe eigentlich als gesunder Mensch gegen, obwohl es ja gegen Angst ist, aber irgendwie, ich fühlte mich auf jeden Fall völlig, also die Gefühle waren nach wie vor da. Mhm. Ich hatte nach wie vor Angst, aber ich fühlte mich, als wenn ich davon abgeschnitten bin. Ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen würde. Als wenn ich so in Watte gepackt wäre und meine Gefühle turnten so irgendwo vor mir rum. Ich fand das als ausgesprochen unangenehm. Mhm. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und so plötzlich von diesen Emotionen abgeschnitten zu sein, das war wie so gefühlsamputiert. Also ganz schrecklich. War kein schönes Gefühl.
Und kannst du dir vorstellen, ich habe ja einige Patienten, die das auch nehmen müssen oder andere.
Ja.
Und die ja zum Teil auch abhängig davon sind, aber medizinisch kontrolliert, wenn du so willst. Und die das brauchen, um nicht weiter klarzukommen. Die wollen abgeschnitten sein
von diesen
Gefühlen und finden das gut.
Und das war der Moment, wo ich kapiert habe, dass ich diese Angst auch irgendwie brauche oder dass sie zu mir gehört. Sagen wir so, ich brauche sie nicht, aber die gehört zu mir. Und wenn ich Angst vorm Fliegen habe, dann ist das eben so.
So. Und das ist so, wo ich denke, dass wenn das so rüberkommt, also dass Angst etwas ist, was man akzeptieren muss, dass es die gibt und dass die uns auch begleitet. So das eine, dass man dann auch so ein bisschen unterscheidet zwischen Angst und Befürchtung. Also Angst ist wirklich dieses, was wir schon beschrieben haben, diese heftige Emotion.
Aber die auch in körperlichen Reaktionen manchmal ist. Schweißnasse Hände, kalter Schweiß und Zittern und all diese Sachen.
Aber ich kann auch Befürchtungen haben, natürlich. Und wenn man einen Tagesschau anmacht, dann hat man einen Grund der Welt, auch Befürchtungen zu haben. Aber dann auch wieder in die Realität zurückzukommen und zu sagen, so, wie sieht's auf meinem Konto aus? Hoffentlich so einigermaßen gut. Wie sieht's in meinem Leben aus? Jo, es ist relativ stabil und ich habe Leute um mich herum. So, also immer wieder zu gucken, ja, ich hatte Befürchtung, aber der Realitätscheck, der sieht eben so aus, dass ich damit gut klarkomme.
Nun ist es ja im Moment sehr angstauslösend, die ganze Situation, vor allen Dingen die Unsicherheit, dass du einfach keine Entscheidungen fällen kannst.
Ja.
Wir haben 2 Monate vor Weihnachten, gut 2 Monate, 2,5 Monate. Du kannst eigentlich überhaupt nicht drüber nachdenken, was du jemandem schenken willst, weil du überhaupt nicht weißt, wie viel Geld du nachher noch hast. Ob du die 50 Euro für die Geschenke hast oder nicht, die du dir vorgenommen hast. Also das ist ja zum Beispiel ein Umstand, den man so direkt merkt. Und natürlich hast du auch Angst vor diesen Drohgebärden um dich rum. Und um diese Sachen, die immer so locker reingeschmissen werden, vor den Sachen, die Presse, die auch immer noch die Angst schürt, weil sich damit natürlich auch Zuschauerzahlen generieren lassen können und Zuhörer. Und also es ist so, das ist natürlich irgendwie quälend. Und das schürt Angst, was natürlich Politiker auch wieder ausnutzen.
Ja, ich meine, warum hat die AfD auf einmal so einen Gewinn?
Na, natürlich.
Die sogenannten Protestwähler, aber sie, aber natürlich auch Angst.
Na klar. Und das ist ja auch vollkommen logisch, dass Menschen Angst haben in dieser Situation. Und dass sie das Gefühl haben, wir brauchen jemanden, der das alles nicht will, der einen ganz anderen Weg geht.
Ja.
Wenn sie sich mal zurücknehmen würden und mal einen Augenblick nachdenken würden, würden sie merken, dass da auch kein Weg ist, sondern dass da ziemlich viel Polemik im Spiel ist, aber völlig egal. Es ist nachvollziehbar. Es ist alles absolut nachvollziehbar. Ja. Dieser Wille oder dieses Möchten, dass es anders wird. Aber irgendwie wird es dann ja nicht richtig gut, weil jeder irgendwie so rumschwimmt. Und Nun frage ich mich natürlich immer, und das muss man, glaube ich, immer, wenn man über das Thema Angst spricht, wann ist denn der Punkt, wo Angst wirklich auch zu einer Erkrankung wird?
Ich mach's mal ganz einfach. In dem Moment, wo sie dich wirklich belastet, wo sie dein Leben so einschränkt, dass du sagst, ich möchte so nicht weiterleben. Ich will mich nicht umbringen, aber ich will so, die behindert mich. Die behindert mich in meiner Freiheit, in meinem Lebensziel, in meinem Alltag so, dass es nicht geht. So.
Und da muss man unterscheiden, ist das jetzt eine gezielte Angst, also das, was wir dann unter Phobien sehen, die kann man dann gezielt anpacken?
Richtig, nun, in der Verhaltenstherapie, das ist die sogenannte Konfrontationstherapie, vielleicht auch noch so einen schönen weißen Satz in der Psychologie, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Also dieses Gefühl, gerade wenn du schon mal Panikattacken gehabt hast, habe ich auch schon mal gehabt, das ist eklig, und du hast das Gefühl, ich sterbe. Mhm. Also wenn ich die Situation, ich überlebe das nicht. Mit Vorbereitung, mit allem drum und dran, wird in der Konfrontationstherapie genau dieses Gefühl, indem du dich dieser Angst auslösenden Situation stellst, wird gegen dieses Gefühl gearbeitet. Und du merkst nach einer gewissen Zeit, oh, ich lebe ja noch. Bin ja doch nicht umgekippt, bin ich ohnmächtig geworden. Mein Herz funktioniert auch noch. Und tatsächlich wird dann die Angst Stück für Stück geringer. Menschen mit Angst, wenn ich denen das so erzähle, die schütteln immer mit dem Kopf und sagen, kann mir nicht vorstellen, ist aber so.
Also ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Es ist noch niemand an Angst gestorben, vielleicht ist es auch normal, ne? Also wenn du das Gefühl hast, ich sterbe, bekommst. Also das ist so Richtung Phobie, Richtung so konkrete Angst. Dann gibt es aber etwas, das nennen wir eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung. Das heißt, wenn du eigentlich in deinem ganzen Alltag, wenn du ständig unterschwellig mal mehr, mal weniger Angst hast.
Weißt du, also nicht mehr diese Peaks, diese Berge, diese Zipfel, also wie auf einer Grafik. Ich zeige das hier mit dem Finger, das seht ihr alle. Wenn es also nicht diese Spitzen gibt, sondern wenn eigentlich dieser Pegel schon beim Aufwachen recht hoch ist.
So. Und du
schon aufwachst mit dem Gefühl, Gott, es kommt nur Tag, das schaffe ich nicht.
Und gehst damit auch ins Bett.
Und alles macht dir Angst. Dieses Gefühl, du kannst schon gar nicht mehr benennen, wovor eigentlich. Ja. Es ist eigentlich die Angst vorm Leben, ne?
Ja. Und deswegen generalisiert in allen möglichen Lebensbereichen, ob das Geld, Beziehung, Job, keine Ahnung was. Also generalisiert es so. Und da wird es also spätestens da, bitteschön, auch wenn die Wartelisten immer noch lang sind, aber geht denn und holt euch in Form von einer Verhaltenstherapie oder geht auch, ihr seid nicht verrückt, ne? Ihr habt eine Erkrankung dann, wie es andere Erkrankungen gibt. Da gibt es Angstambulanzen in einigen Psychiatrien, da gibt es überhaupt, ne? Also wenn ihr keinen niedergelassenen Psychotherapeuten habt, geht auch mal in die Klinik, in die Ambulanz. Ihr werdet nicht aufgenommen. In die Ambulanz und sagt so und so, sieht's aus, was könnt ihr jetzt für mich tun?
Zum Beratungsgespräch einfach mal, ne?
Das heißt, man muss schon unterscheiden, ist es jetzt eine Befürchtung? Okay, damit kann ich dann irgendwie rational auch umgehen. Oder ist es eine Angst, die sich auch schon fast automatisiert hat und nochmal, die mich in meinem Leben so belastet, dass ich sage, so will ich nicht weiterleben. Also da muss ich was tun. Da geht es um Lebensqualität, weil Angst schränkt dann, wenn die so ist, wenn die so unrealistisch ist, die schränkt einfach deine Freiheit ein. Die schränkt ganz, ganz viel.
Kann ja auch nach einem Schicksalsschlag oder so passieren, ne? Ja,
genau. Also wenn jemand ist gestorben, du hast einen Unfall gehabt, Traumata, ja. Guck doch mal so ein bisschen, wie hast du in deiner Kindheit, wie bist du da mit Angst groß geworden? Also deswegen, ne, wie sind in deiner Familie, wie waren deine Eltern so drauf? Was hast du da schon erlebt? Wie angstvoll war deine Erziehung?
Oder hat man das gar nicht zugelassen? Sondern gesagt, Schwächling, Feigling, ne?
Ganz genau.
Ein Junge hat keine Angst. Oh ja, super.
Ja,
tolle Wurst.
Aber es ist so, also die Welt, sagen wir es auch mal wirklich so, die Welt ist Nicht nur sicher, nein, ist sie nicht. Gerade jetzt merken wir es sehr deutlich, die Welt ist auch teilweise unsicher.
Ja, und sie ist ja vor allen Dingen auch richtig gefährlich.
Sie ist auch richtig gefährlich.
Also ich will niemandem extra Angst machen, weil keiner von uns ist so blöd, dass er das nicht hört. Mhm. Aber zum Beispiel diese Kämpfe immer in der Nähe von Saporischschja, von einem Kernkraftwerk, wo man sich wirklich, da kommt ja auch dazu, dass man Angst hat, und zwar Angst vor der Dummheit mancher Menschen, dass die wirklich in der Lage sind, in der Nähe eines solchen Kernkraftwerks mit Waffen rumzuspielen und mit Angriffen und so weiter. Ja. Da fragt man sich ja wirklich nur, sind denn alle völlig verrückt geworden?
Sind sie. Also einige.
Na, und bedrohen damit Unmengen an Menschen, Kinder, Frauen, Alte, Männer, die gar nichts damit zu tun haben, die ganz woanders sind.
Genau.
Hallo?
Ja.
Und das ist natürlich etwas, das empfinde ich als extrem angstauslösend.
So. Und da können wir, und das machen wir beide ja auch, da unterhalten wir uns, wenn wir zum Fernsehen, unterhalten wir uns auch drüber und realisieren das auch. Aber dann packen wir das auch wieder in einen Teil, jedenfalls bei mir, wo ich jetzt nicht ständig daran denke. Jetzt, wo wir drüber reden, denke ich wieder dran, ja, so, aber dann gibt's wieder tausend andere Sachen, die für mich genauso wichtig oder ja, genauso wie zu meinem normalen Leben gehört. Und dann ist gut.
Ja, das mache ich aber auch absichtlich. Denn wenn ich das nicht absichtlich machen würde, also wie soll ich sagen, ich verdränge erfolgreich. Denn ich weiß, wenn ich dann mich nicht mit was anderem beschäftigen würde, dann würde ich die ganze Nacht darüber nachdenken und mich ärgern.
Ja.
Und würde wahrscheinlich morgens dem Ersten, den ich sehe, eine reinhauen.
Oh Gott.
Ja,
und das
weil ich dann so.
Ich. Ja. Leute, also war nett mit euch.
Ja, weil ich dann irgendwann so geladen bin und mich so darüber aufreg.
Ja.
Und solche Angst hat, dass ich nicht schlafen könnte und ich im eigenen Sylt so rumdrehen würde.
Ja.
Deshalb ist es manchmal gut, auch sich gezielt abzulenken. Ich weiß, das ist absolut kein Psychologenrat, weil die meisten sagen immer, nein, der Angst, der Weg zur Angst ist durch die Angst und bla und aus der Angst und so. Das heißt, man soll sich ja damit beschäftigen, aber manchmal ist es auch gut, sich nicht damit zu beschäftigen.
Ja, also jetzt mal, Entschuldigung, Psychologen, wir sind Psychologen. Nee, es ist Quatsch. Also du musst nicht jedes Mal, vielleicht auch nochmal psychologischer, es geht oben ein Teil in unserem Gehirn, den sogenannten Neokortex, der ist dafür da, der ist sozusagen der Chef bei uns da oben, sollte er zumindest sein.
Corti?
Der Neokortex, ja, das, du nennst ihn Corti.
Ja, Corti ist ja mein Chef, ne?
Ja, Corti, so. Und der Chef da oben sollte dann sagen, pass mal auf, Annika, jo, das ist ganz großer Mist und das kann ja auch Befürchtung, so, aber nützt nichts, du sitzt jetzt hier oben und isst eine Pflaumenmarmelade in Schleswig und dir geht's ganz gut und Tilly ist auch da und ist alles schick. So, komm mal runter, also ich habe das schon noch im Blick, keine Bange, aber jetzt mal so. Dann geht's mir bei
und
die anderen.
Und deshalb lese ich jetzt ein schönes Buch.
Zum Beispiel.
Oder zieh mir mit irgendwie einen netten Film mit dir rein.
Genau. So.
Ganz bewusst.
Ja, auch
also,
natürlich.
Der auch ganz bewusst dann in eine völlig andere Richtung geht.
Genau. Es geht um ein gewisses inneres Gleichgewicht. Und das hat nichts mit Verdrängung zu tun.
Selbst wenn, wäre mir das auch egal.
Nein, aber Verdrängung heißt, es kommt dann irgendwann wieder plötzlich hoch, bla bla. Nein, es geht darum, ich bestimme. Ich bin under control. Ich bestimme, wann ich wo was denke und mache und tue.
Ja.
So. Es gibt im Alltag genügend Sachen, die mir aufgezwungen werden, aber was das angeht, bin ich hier under control, also dein Neokortex.
Mhm.
Dann gibt es aber das andere Teilchen, das sogenannte limbische System, was ich also liebe. Das ist
also unser, das ist Limbo. Ne?
Das ist das Zahnzimmer Limbo und sagt, oh komm, nee, aber guck mal hier, aber das ist doch alles so fürchterlich.
Und ich muss dazu unter euch sagen, Tilly liebt das limbische System.
Das habe ich gelernt, das habe ich studiert, das ist geil. Also das ist wichtig. Also Neokortex ist langweilig dagegen. Ich hasse diese Logik.
Ach, mein Corti, nicht schlecht.
Nee, aber die Limbi ist so lustig. Also du, da geht's um Emotion. Emotion, weißt du?
Ah,
so.
Ja.
Corazon, so. Deutsche Vita. Aber das limbische System, wenn das ständig aktiviert wird, da hat der Neokortex manchmal so auf die Schnauze voll und sagt, oh Mann, okay, dann zieh Leine, dann mach doch deine Angst, wenn du da Bock drauf hast. Aber nee, also stärkt euren Neokortex, stärkt euren Corti, indem ihr realistisch seid.
Mhm. Indem er auch mit anderen Leuten mal absolut auch gezielt ablenkt.
Ja.
Und sagst so, oh, also jetzt habe ich da echt keinen Bock drauf. Ja. Ich habe mich heute den ganzen Tag mit den Kollegen und Kolleginnen schon über den Mist unterhalten,
so,
weil das und das passiert ist. Ganz also genau. Jetzt reicht's. So. Also jetzt will ich heute Abend, ich nehme mir mal eine Katze, die lege ich mir auf den Bauch, dann knuddel ich die Arme durch und dazu gucke ich mir Rosamunde Pilcher an und trinke dazu 2 Schokolade mit Baileys. Und das mache ich jetzt einfach mal und es geht mir super gut. Und das ist ganz gezielt.
Okay, das ist doch schon mal ein super Tipp. Und wenn ich keine Katze habe, dann nehme ich Manfred.
Ja, oder legst du den Tilly auf den Bauch oder so.
So, ja, der krauzen Tilly.
Ja, oder du nimmst es dir mal wirklich und machst das einfach mal. Oder gehst wirklich, freust dich auf ein Konzert. Oder schnappst dir 2, 3 Freunde und gehst tatsächlich abends einfach in die Kneipe und trinkst ein Glas Wein oder ein Bier. Einfach, um eine Auszeit auch fürs Gehirn vom Stress zu haben.
Es ist doch interessant. Die Welt ist ein unsicherer Ort, immer gewesen.
Ja.
Seitdem es Menschen gibt, es die Welt, ob Säbelzahntiger oder Putin, ist immer unsicher gewesen.
Leute, ich habe gerade über die große Pest gelesen. Lass mal gut sein.
Oh, echt. Also Annika hatte auch echt einen Schuss. Ne? Also in der Situation liest sie was über die schwarze Pest und so.
Mich interessiert Mittelalter jetzt inzwischen. Habe ich ja immer jahrelang abgelehnt, weil es zu grausig war. Aber es hatte jetzt, es hat so ein paar Parallelen und bestimmte Dinge, die wir heute automatisch tun, haben ihren Ursprung ja in der Zeit. Und auch das Gesundheitssystem und so fing in der Zeit an. Und deshalb gucke ich einfach mal.
Finde ich auch toll, weil ich lerne immer mit Annika, was sie so gerade gelernt hat. So, also wir haben die Welt ist unsicher, auf der generell. Ha? Aber es gibt auch dann wieder auch die Teile, wo wir sagen, aber ich kann auch ein gutes Leben haben, trotz der Unsicherheit. Und ich kann trotzdem Spaß haben und ich kann trotzdem Freude haben. Und das meine ich eben, du kannst diese beiden Teile, die wir ja in uns haben, ne? Befürchtung, meinetwegen auch eine Angst, Welt ist unsicher, und dann den Teil, aber ist die Welt auch geil und das Leben kann toll sein und ich kann Spaß haben und ich kann Rammstein. Leute, ich habe ein Rammstein-Ticket ergattert für nächstes Jahr, nur mal nebenbei. Ich freue mich schon nächstes Jahr auf Rammstein. Und so kannst du das nebeneinander herhaben und hoffentlich in einem Gleichgewicht, dass die Unsicherheit nicht größer ist als der Teil, der sagt, aber komm, wir können trotzdem Spaß haben und es kann uns trotzdem gut gehen.
Vielleicht ist es sogar gut, dass wir Menschen so elastisch sind, dass wir das können, dass wir tatsächlich auch mal manchmal so negative Gefühle und so einfach mal zur Seite schieben können, wenn wir es hinkriegen. Es geht manchmal nicht, aber manchmal, dass man es zur Seite schiebt und so, ich will jetzt nicht. Verdammte Hose, nein. Ich hau mir jetzt eine flotte Mucke rein und auf dem Weg zur Arbeit kurbel ich das Fenster runter und stell mir vor, mein kleiner Fiat ist jetzt ein tolles Cabrio und hör mir irgendeine schicke Musik an und sing dazu und nutze diese Fahrt einfach um einen Augenblick einfach nur mal fröhliche Momente zu erleben.
Ganz genau.
Erleben.
Und das kannst du auch, wieder Thema Reframing, du stehst im Stau und ärgerst dich oder du kannst im Stau stehen und sagen, geil, ich mache jetzt Rammstein, du hast mich und mach das richtig schön laut, weil hier kann ich mal richtig schön geile, laute Mucke hören und singen dazu und hab einfach jetzt Zeit für
und
mich.
Und hab leider Spaß dran, dass ich alles umdreht und mir einen Finger zeige.
Vollkommen egal, mach noch die Fensterscheibe runter, damit die anderen auch was davon haben. So. Ne?
So. Ja, das manchmal, ist so. Das ist dieses Reframing, dass man manchmal vielleicht auch einfach gegen angeht und sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Es, bei all der Angst und bei all dem ist es ja immer, es ist nie die Entscheidung darüber, ob wir Angst haben oder nicht. Aber es ist immer unsere eigene Entscheidung, wie wir damit umgehen. So lange, bis sie uns krank macht.
Ja,
dann ist es nicht mehr unsere Entscheidung.
Sehr gut.
Dann brauchen wir Hilfe.
Das aber, ist aber sowas von ein geiler Satz.
Ne? Ja. Aber bis dahin ist es doch meine Entscheidung.
So ist es.
Entweder ich lasse mich davon unterkriegen und völlig irre machen, oder ich sage, also auf dem und dem Gebiet will ich das nicht. So. Und da glaube ich, kriege ich das auch hin. Auf dem und dem Gebiet bin ich zu doof. Oder da bin ich zu schwach. Das kriege ich nicht hin. Also lebe ich damit.
Oder ich hole mir nochmal
Hilfe.
Ich hole mir nochmal Informationen. Wie ist denn das?
So.
Und auch weg davon, dass ich immer alles hundertprozentig kontrollieren kann.
Ja.
Und kontrollieren muss. Nein. Es tut mir leid, es ist so, das Leben endet tödlich in der Regel und wir können in der Zwischenzeit können wir versuchen, einen Haufen Kram zu machen und sinnvoll zu leben, aber Und das ist wieder, ja, mein buddhistischer Leitspruch. Was passiert ist früher, können wir nicht mehr ändern. Was in der Zukunft passieren wird, das wissen wir nicht. Aber jetzt, im Hier und Jetzt, da können wir das Mögliche tun, damit es uns und auch unsere Umwelt eben gut geht. So. Aber weg von diesem, es ist alles machbar. Ich kann alles, was einem immer so suggeriert wird, weißt du, von diesen ganzen Menschen, die also mit tollen Kursen den anderen Menschen die Weisheit und dieses Gefühl, du kannst alles erreichen, was du willst. Boah, alles ist möglich. No, es ist nicht alles 100% möglich, es ist auch nicht alles 100% machbar. Also dieser Zeitgeist des Machbarkeitswahn und der Selbstoptimierung und sowas, Leute.
Ja, vor allem vermittelt das immer das Gefühl, dass wir so, wie wir sind, Abfall sind. Ach, und wir müssen erstmal ordentlich an uns rumbasteln, bevor wir überhaupt halbwegs akzeptabel sind. Leute, bitte.
Nun kommt mal alle runter, ne? Setzt euch mal so, wie ich das euch auch machen werde, setzt euch mal schön auf die Bank. Guckt irgendwie in die Natur, was absolut sinnvoll ist. Jetzt im Herbst, also auch zu wissen, so ganz, ganz simpel, zu wissen, trotz aller Probleme und so, die Bäume verfärben sich so wunderschön im Moment. Die Luft ist so, es wird wärmer wieder, es wird ein schöner Tag werden. Ich genieße mal diesen Tag. Ich gucke mir die Bäume an, ich gucke mir das Wasser an, wenn ich es dann sehen kann und so und freue mich. Ich freue mich an diese Sachen. Die sind schon, seitdem ich auf der Welt bin, so. Und auch schon bevor ich auf der Welt bin, waren die auch so.
Und die werden auch noch so sein, wenn du weg bist.
Bin ich mir ziemlich sicher. Auch so etwas, mal das in Relation
aber
zu sehen.
Aber das ist wieder ein Gedanke, der in vielen Leuten Angst macht.
Welcher?
Ja, dieses, dass eigentlich die Natur und die Welt eigentlich so unbeeindruckt ist von uns. Wir machen sie ja höchstens kaputt. Der Mensch macht höchstens die Welt kaputt. Aber dass wir so klein sind, dass wir eigentlich keine große Rolle spielen. Hm. Viele mögen diesen Gedanken nicht so. Ich empfinde darin einen gewissen Trost, eine gewisse Erleichterung darüber, dass die Schönheiten, die sind oder die Sachen, die ich schön finde, dass die auch noch da sind, wenn ich längst nicht mehr lebe. Irgendwo empfinde ich das als sehr schön.
Geht mir genauso. Also für mich relativiert
aber das sieht jeder auf seine individuelle Art.
Schon, aber man kann ja lernen.
Ja, das heißt, wenn jemand jetzt
von unseren Millionen von Zuhörern, wenn der einer sagt, okay, ich guck mal einfach und ich mache es auch wirklich mal ganz bewusst und setze mich jetzt wirklich mal eine Runde hin oder ich gehe eine Runde, laufe eine Runde, weiß der Geier.
Ja, oder ich besorge mir heute mal irgendwie ein ganz besonderes Brötchen. Ein Zwiebelbrötchen und kaufe mir auch 50 oder 100 Gramm Krabbensalat. Wow. Einfach, weil ich das Gefühl habe, ich muss es mir mal gönnen. Gut, dafür gibt es den Rest der Woche Haferflocken, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich mir einen Augenblick des Glückes gönnen will. Vielleicht ist es wirklich auch gut, sich ab und zu als Ausgleich für Angstattacken schwermütige Momente, sich auch wirklich Glücksmomente zu verschaffen. Ja. Mit Kleinigkeiten. Ja. Und wenn es das Stückchen Schokolade ist.
Ja, das Stückchen mal Schokolade, das wirkt auch dann, wenn es denn mal und so, weißt du, so.
Ja, so mal. Ich rede von dem Mal. Ich rede jetzt nicht davon, dass du jeden Abend eine halbe Tafel reinschiebst, aber dass du so dir mal was gönnst, dass du den Moment hast und dass du auch solche Sachen alle als etwas Besonderes siehst. Genau. Als wirklich den Moment des Gönnens und nicht als Selbstverständlichkeit.
Ich gönne mir zum Beispiel jeden Sonntag Psychologen und Frühstück zu an.
Ja, also ich meine, mir das geht ist nicht,
also
ne? Nicht
danach bist du schon wieder fit für die nächste Woche.
Ja.
Also so viel Weisheit und so viel Intelligenz.
Geballte Intelligenz.
Und so viel so und Ernsthaftigkeit. Also ich meine, weißt du?
Ja.
Da gibt es Comedy ohne Ende, aber uns gibt es nur.
Leute.
Mäuschen, wir haben schon bald wieder eine Stunde rum.
Um Gottes Willen, das geht immer das so geht, schnell,
wir
ne?
Auch nicht.
Wir müssen uns einen Wecker stellen, damit wir für die Leute nicht zutexten morgens.
Einige wollen das. Die haben ja die Möglichkeit auszuschalten. Ja. Die können oder sich teilen, die sagen, eine halbe Stunde kann ich auch ertragen. Da muss ich mir erst mal holen.
Und muss mir was Gutes gönnen.
Muss mir was Gutes gönnen und dann kann ich mir die zweite Hälfte. zu viel Psychologie am frühen Sonntagmorgen kann ich nicht ertragen.
Ja.
Nee.
Also ihr Lieben.
So, also ich fand das Thema schön.
Habt keine Angst.
Nein, und für dich auch wirklich.
Wir kommen wieder.
Ja, und jetzt ganz ernsthaft, auch wir. Also Wir sind Teil mit, bei einigen sind wir Teil des Lebens bei denen. Und das ist auch schön. Ja. Das heißt, auch egal wie, aber wir sind Teil auch mit dabei. Genauso wie der Bäcker das Brötchen für euch gebacken hat oder der Fischer die Krabben gefischt hat. Nein, also es gibt genügend Leute, die tatsächlich auch da sind, auch für uns da sind.
Ja, also, was ich ganz toll finde. Ja,
also wir sind nicht allein.
Ja, okay. Das war der Standard.
Wie, ne? Wie in der Bibel. Ich könnte auch als Pastor auftreten.
Nee.
Brüder und Schwestern, wir sind nicht allein.
Nein, das war eher ein Mulder-Spruch. Wir sind nicht allein.
Ach so. Ja,
ja, so ein Mulder, Alien.
Genau. Oh Gott.
Ihr Lieben, ja. Habt einen wundervollen, freien Sonntag. Mhm. Genießt ein schönes Frühstück.
Bitte.
Guckt mal, ob ihr irgendwas Liebes in der Nähe rumliegen habt. So Mann, Frau, Kinder. Mal ein bisschen knuddeln ist auch was Schönes. Mhm. Erinnert euch dran, dass ihr die auch liebt habt. Ja. Gerade bei Kindern ist das wichtig, dass man sich ab und zu auch daran erinnert, dass man die auch mal lieb hat.
Ja. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche wieder oder hören
uns. Wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Psychologen beim Frühstück.
Beim Frühstück diesmal nicht.
Ja, ich habe gedacht, ich mache es mal wieder so, wie es gehört.
Du bist eine Wundertüte, das ist immer anders bei dir.
Ja, immer wieder aufregend. Also ihr Lieben, bis nächste Woche.
Tschüss.